Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir haben ein Buch gemacht, ich staune, wundere mir, berlinische Gedichte, 1830 bis heute in einer anderen Bibliothek. Wir hätten zwei Bücher machen können, eins ist es dann geworden. Und es soll eigentlich all das zeigen, was dieser Berliner Dialekt, diese Mundart, oder ist es ein Soziolekt, oder ist es ein Metrolekt, oder ist es ein Jargon, oder vielleicht ist es auch eine Sprache, in der Lage ist, an Bildhaftigkeit, die das ganze, wenn man so will, soziale Leben der Berliner umfasst, darstellen kann und abbilden kann. Neben mir sitzt Thilo Bock, Mitherausgeber.
Und das ist Ulrich Janetzky, ja, okay. Um das auch mal zu sehen.
Okay, mein Name ist Ulrich Janetzky, ja. Ja. Und Thilo fängt, glaube ich, an mit dem ersten Gedicht.
Genau. Wir machen das chronologisch. Wir fangen Mitte des 19. Jahrhunderts an und guck mal, wie lang wir kommen. Am besten legst du auch noch die Uhr dazu, ja, damit wir das auch nicht vergessen. Von Johann Ferdinand Rüdling, mich. Man spricht das Deutsch, wie stets mir schien, am leichtesten doch in Berlin. Richtig, kann man nicht sagen. Warum heißt es bald mir, bald mich? Ei, das geniert ja fürchterlich und heißt die Menschheit plagen. Was quält man sich mit vor und für, mit ihnen, sie und mich und mir, und nützen derlei Sachen? Berlinern ist, so arm wie reich, Akkusativ und David gleich, anschaulich will ich's machen. Ein Jüngling ganzen Lieb entbrannt, fasst der Geliebten weiche Hand und seufzet Liebesklagen. Spricht sie nun, ja, ich liebe dich, liebst du mir aber oder mich? Dann wird er also sagen, ich liebe dir, ich liebe dich, wie es richtig ist, ich weiß es nicht, und's ist mich auch Pomade. Wie, wenn ich lieb es heißen muss, zu suchen erst im Heinsius, wär um die Liebe schade. Ich liebe dir, ich liebe dich, wie es richtig ist, ich weiß es nicht. Doch klopft mein Herz so schnelle. Ich lieb nicht auf den dritten Fall, ich lieb nicht auf den vierten Fall, ich lieb auf alle Fälle.
Ja, das Ganze ist letztlich entlehnt einem anderen Dichter. Damals nahm man es nicht so genau mit Copyright und Kopieren. Und das war Adolf Glasbrenner. Und Rüdling war ein Schauspieler, der auch dann literarische Texte verfasst hat, die er meist orientiert an Vorlagen, die ihm gefallen hat, weiter oder umgetextet hat. Zu Glasbrenner ist zu sagen, was war eigentlich der Erste, der diesen berlinerischen Tonfall, den berlinerischen Dialekt in die Literatur einbrachte. Und auch der Erste, der diese Figur erfand, die es natürlich im realen Leben gab, aber der sie literarisch auch auf die Bühne brachte, den Eckensteher. Und ein Eckensteher, was, ich will nicht alleine reden.
Ja, der Eckensteher war quasi ein Dienstmann, der an der Ecke rumstand und hoffte, dass er einen Auftrag kriegt. Ein Botendienst zum Beispiel. Sowas, heute wäre das ein Fahrradkurier, den man anrufen kann. Damals konnte man ja noch nicht telefonieren, weil das noch nicht erfunden war. Aber man konnte halt schnell an die Ecke gehen und dann ist der Eckensteher losgegangen. Und wenn er nichts zu tun hatte, stand er halt an der Ecke und hat meistens getrunken.
Ja. Und dieser Glasbrenner, der 5 Jahre Berufsverbot, er hat viele Zeitungen mitgegründet und bei vielen geschrieben. Er war sehr, also dem Biedermeierischen entwachsen und nicht umsonst im literarischen Vormärz anzusiedeln. Einer, der schon fast revolutionär seine Position vertreten hat und gegen die Obrigkeit, gegen das Fürstentum und gegen die Behäbigkeit angedichtet hat. Und das zum ersten Mal im Berlinerischen. Nein, zuvor gab es ein Theaterstück, glaube ich.
Ja, aber das führt zu weit.
Okay, gut. Ich lese...
Lies mal den...
Lied der Eckensteher. Das beste Leben hab ich doch. Ich kann mir nicht beklagen. Pfeift auch der Wind durchs Ärmelloch, das will ich sonst vertragen. Das Moins, wenn mir hungern tut, ess ich ne Butterstulle. Dazu schmeckt mir der Kimmeljud aus meine volle Pulle. Ich sitz mit den Kameraden hier, mit alle groß und kleine. beledigt auch mal einer mir, so stech ich ihm gleich eine. Und trag ich endlich mal was aus, so kann ich die Roschens kneifen. Hol wir mal eine Pulle raus und du ihn pfeifen.
Ja, und mit Glasbrenner hat die Literarisierung des Berlinerischen, der Mundart angefangen. Und bald haben schon sogenannte ernsthafte Autoren auch begonnen, die Mundart in ihren Texten zu verwenden, um so ein bisschen mehr Authentizität auch in den Text zu bringen.
Man muss bedenken, damals gab es sehr viel mehr literarische Wochenbeilagen, Tageblätter, Beilagen und ein paar Tageszeitungen. Das heißt also, es war schon sehr, sehr angesagt, dass man Gedichte las. Und du wolltest auf Fontane.
Ja, ich wollte eigentlich auf Fontane überleiten. Auch der große Theodor Fontane hat zumindest zwei Gedichte im Berliner Mundart uns hinterlassen. Und eins davon liest du jetzt vor.
Ja, einmal sagst du was.
Genau, ich habe. Aber er spricht zu.
Okay. Zum Polterabend.
Ein Dienstmädchen mit Handarbeit.
Da habe ich neulich vor etliche Wochen, als ich die Fenster gerade poliert, eine Freundin von mich, die Aurore, getroffen, die gerade nach Tivoli rauskutschiert. Die sagte zu mich, wie geht's dir, Louise? Da sag ich wieder, es sieht mich mal schlecht. Ich hab zur Madame eine reuliche Prise und keiner nicht macht ihr die Sachen nicht recht. Da sagt sie wieder, ich will dir was sagen. Da sagte ich wieder, das freut mir, na schön. Dann sagt sie, du musst in einigen Tagen zum Rat de Kummer nach Dresden gehen. Der hat sich eine herrliche Frau da genommen. Vor die machst du, Märchen, einen Gruß und einen Knicks und hältst sie hier recht freundlich willkommen. Denn, sage ich dir, bist du ein Kind des Glücks. Ich hab nur ein ziemlich weites Gewissen. Auch schomst ich sonst fromm bin wie ein Lamm und bin denn gleich druff außen von meiner vorige olle Madame. Ich komme hierher, mich Ihnen präsentieren und wünsche, ich wäre nach Ihrem Sinn. Ich hab doch noch immer die Herrschaftsgeschehen, dafür bin ich auch eine Berlinerin. Ja, das ist mein Stolz und ist meine Freude, mich nennen zu dürfen Berliner Kind. Und wickeln Sie mir in Samt und in Seide, ich möchte doch nie was anderes sind. Ich dauge zu groben und zierlichen Sachen, kann Börsen häkeln und Betten machen und töppere nie nicht die Tellerns in zwei. Hieran, Madamken, mögen Sie proben,
überreicht die Handarbeit,
ob ich mir Due zur Fille loben.
Ja, das Dienstmädchen ist der klassische Typus der Person, die eben in der Literatur, auch in vielen unserer Gedichte vorkommen und Berlinern und eben die kleinen Leute quasi, die Arbeiter, also das klassische Proletariat sind die Figuren, denen der Dialekt untergeschoben wurde und man muss dran denken, in welcher Zeit wir uns befinden, am Ende des 19. Jahrhunderts, wo Berlin zur Großstadt wird, wo immer mehr Industrie sich ansiedelt, immer mehr Mietskasernen gebaut werden müssen.
Man muss sich vorstellen, 1870 waren es noch 935.000 und 1920, 50 Jahre später, waren es 3,8 Millionen. Diese Industrieansiedlung, die dann erstmal auch in der Stadt selber begann und dann außen weiter diese armen Siedlungen und diese Wohnhaftviertel erschaffen hat, hat natürlich auch, weil sehr viel Zugezogene, wo sollten die Leute herkommen, sehr viele aus Schlesien, sehr viel, wie auch immer, Umland, dazugekommen ist, hat sich sehr viel in dieses Berlinerische, was dann das allgemein verbindendere und fast identitätsstiftende Moment an Sprache war. Und da hat sich so sehr viel eingesaugt in dieses Berlinerische, dass man allein aus dem Französischen Bataillon-Effekte, Manöver,
Bulette natürlich.
Ja, sicher. Ja, Perücke, Mätresse, Promenade, egal, man kann das ausführen. Aus dem Jiddischen, wenn ich jetzt mal etwas erzähle, einen Dialog vormache, der hat fast nur jiddische Wörter. Da, wo kommst du her? Aus welchem Kaff? Oder kommst du von der Maloche? Nee, ich war zocken. Oh, da wirst du Zoff kriegen mit deiner Mischpoke. Aber du kommst nicht in Knast und wirst nicht abnippeln. Na, dufte. Also auch das Wort dufte ist aus dem Jiddischen. Das waren alles jiddische Wörter. und das war einfach nur rausgegriffen. Davon gibt es ungeheuer viel. Wenn man das mal durchsucht, aber wir sind nicht hier, um das jetzt mal festzumachen, das wäre ein längerer Auftritt, wo man diesmal ein bisschen weiter darlegt. Das ist schon interessant gewesen. Dazu kam, auf den Großstadtaspekt zurückgekommen, den du einbrachtest, man wollte das Volk nicht politisch halten. Man wollte sie von der Politik fernhalten, also hat man Vergnügungsstätten geschaffen. Und in keiner anderen Zeit und in keiner anderen Stadt hat es in diesen 50 Jahren, eine Explosion wie New York, hat es so viele Vergnügungsstätten gegeben für alle Stände, für den gebildeten Stand ebenso sehr und ebenso wie für die Arbeiter, wo natürlich berlinerisch gesprochen wurde, mehr und mehr. Denn die ersten Theaterstücke, die berlinerischen, wurden immer wieder neu aufgeführt.
Das auch, und dann kam halt auch aus Paris die Mode des Kabarets, das ab 1900 gab es in Berlin viele Kabaretts, größere und kleinere, und in eins gehen wir jetzt quasi in das für 3 Jahre existierende Kabarett zur silbernen Punschterrine, und dort hat der Dichter oder auch Krimi-Autor Hans Hürn auf der Bühne gestanden, und das, was wir jetzt vortragen, also nur sprechen, hat er damals auch gesungen, und der Inhalt dieses Textes zeigt dann auch schön noch das andere Problem, was auch die Bevölkerungsexplosion damit mit sich brachte, nämlich die steigende Kriminalität. Und natürlich auch, wie geht man mit den Verurteilten um? Das Fallbeil von Hans Hürn. Frühmorgens hält vor das Gericht in schwer bepackter Wagen, und in Gerüst aus Balken wird das Schleinigs aufgeschlagen. Bumm, 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 das sind die Hammerschläge. Knarr, 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 das ist die scharfe Säge. Und plötzlich kommt ein Herr in Frack, trägt in ne Twi aus Leder, und freundlich rüßen hängt er denn det Fallbeil in die Feder. Flirr, 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 er lässt es runtersausen. Brr, 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 det Essen Ton zum Grausen. Und auf den Hof versammeln sich der Staatsanwalt, die Richter. Die Zeigen kommen ganz und schwarz, der Kreis wird immer dichter. Bim, 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 det arme Sinnerlöckchen. Bim, 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 es schneit in feine Flöckchen. Da hinten jäht ne Tiere uff, zwei halten in den dritten. Die Beine schleppen förmlich nach, jetzt kommt der Pfaff geschritten. Trapp, 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 so haltet's auf die Stehne. Klapp, 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 det sind in seine Beine. Nun liest der Staatsanwalt was vor, mit salbungsvollem Maule. Der schwarze Rudolf ist Jans Ohr, bei J, er legt ne Aule. Klapp, 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 das ist Herrn reine Schere. Schnurr, 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 durch Hemd und Rock geht Schwere. Auf einmal kommt die Sonne durch, will Rudolf noch was sagen. Er brüllt, da packen sie'n, er wird rasch auf Schafott getragen. Piep, piep, piep. In Sperling sitzt da oben, fuiit, das Fallbeil kommt geflogen. Ein schwarzer Kasten wird gebracht, ein Korb voll Sägespäne. Und draußen, wo die Kreuze stehen, ist Rudolf Jans alleine. Hu, 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 um Rudolf ist es schade. Hi, 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 uns ist es Jans Pomade. Hans Hürn. Wir befinden uns inzwischen im Deutschen Kaiserreich.
Ja, und eine Armee.
Die Armee des Deutschen Kaiserreiches war eigentlich eine preußische Armee. Das ist auch sehr optisch leicht nachvollziehbar gewesen. Die berühmte Pickelhaube, die früher nur in Preußen auf den Helmen war, also der Pickel auf der Haube, war dann der Helm der ganzen deutschen Armee. Und so das Sinnbild für den Offizier war natürlich der schneidige Preuße. Und über den hat ein Dichter aus Sachsen lustig gemacht, Georg Bötticher, der berühmter als er ist auch heute noch sein Sohn, der nicht den Namen Bötticher geführt hat, sondern sich dann Joachim Ringelnatz genannt hat. und Georg Bötticher hat ein regelmäßige Gedichte aus dem Tagebuch des Leutnant Fersewitz veröffentlicht in verschiedenen Zeitungen.
Kant. Feier für Kant, sympathisch mir. Wenn auch von eben nichts gelesen. Weiß doch, natürlich, das große Tier, Königsberg einst gewesen. So ungenießbar für unser einen. Hauptwerk mal vorgenommen. Soll ja unmenschlich verständig sein. Nur dritte Seite hier kommen. Ging beim Lesen ganz sonderbar, fing alles an sich zu drehen. Soll übrigens, wenn Versicherung war, auch Zivilisten so gehen. Kenne indessen doch eins von Kant, was mich für immer bestochen, weil's eben preußischem Leutnant wie aus der Seele gesprochen. Sein kategorischer Imperativ, geradezu Leutnantsdevise, weiß keine so intensiv knapp militärisch wie diese, ist wie erdacht für Militär. Mensch, ihr wordnet ihr Wissen, fabelhaft preußisch, riesig fair, ethischer Leckerbissen. Das ist, was mir an Kant gefällt. Widme dem Philosophen, der solchen Grundsatz aufgestellt, ehrfurchtsvoll diese Strophen.
Ja, und Gedichte wie dieses standen halt Tag für Tag in den diversen Zeitungen, die wir schon erwähnt haben. Das war dann ein bisschen leiser als hier jetzt gerade, weil das wurde ja vielleicht erstmal stillgelesen, aber dann vielleicht anderen vorgelesen aus der Zeitung. Und Georg Bötticher hat regelmäßig für die damals sehr bekannte Zeitschrift Die Jugend geschrieben. Und dann gab es noch einen anderen Autor, Alexander Moskowski, der hatte die Lustigen Blätter gegründet und geleitet und da regelmäßig Gedichte zum aktuellen Zeitgeschehen veröffentlicht. Hier eins, das auch ein bisschen widerspiegelt, wie damals die Medizin revolutioniert wurde. Robert Koch hat die Bakterien quasi mitentdeckt. Plötzlich stellte man fest, da sind überall diese kleinen, ekelhaften, nicht sichtbaren Biester, die uns das Leben schwer machen und vielleicht sogar unmöglich. Alexander Moskowski, überall Bakterien. Nee, ich sag schon, von Bakterien hat man früher nichts gewusst. Da war das Essen noch eine Freude und das Trinken war eine Lust. Aber seit man die Bazillen und dergleichen Zeugs erfund, ist der Mensch total geliefert. Alles ist jetzt ungesund. Lese ich da, das äußerst giftig. Heutzutage Vanilleneis. Früher aß man es mit Vergnügen, jeden Sommer massenweiß. Heute ist es selbst die Vanille vom Bazillenherz bedroht. Schmecken tut sie ausgezeichnet, aber nachher ist man tot. Grüne Aale, sonst das Beste, wo der Mensch nur haben kann, sind nun auch nicht zu gebrauchen. Seit der Pischbacillus dran, ist sie einer mit Vergnügen an der Spree zum Abendbrot, liegt er gleich in letzten Zügen, 10 Minuten später tot. Krebse, rechte, schöne, Jose, von Gesundheit, wie Gesundheit früher war. Heute gibt es Krebsbazillen, in dem Oderkrebs sogar. Hat man 6 Stück aufgepreppelt, denkt man gleich, schockschwere Not. Warum ist mich denn so übel? Nächsten Morgen ist man tot. Och, das Atmen ist gefährlich, wenn ich gut dir raten kann. Mitmensch, atme nicht zu viele, sieh dir erst die Luft mal an. Kommst du in so'n Pilzgewimmel, hilft dir kein Carbol und Jod, ziehst du in den ganzen Schimmel, fällst du um und bist du tot. Holst du dir einen netten Schmöker aus der Leihbibliothek, kriegst du gleich einen Schock Milliarden von Mikroben auf den Weg. Kommst du auf die 4. Seite, wirst du im Gesicht rot, auf der 5. kriegst du Fieber, bei der 6. bist du tot. Dass ich mit der Hochbahn rutsche, kommt mir niemals in den Sinn. Nee, in die Bazillenkutsche, da kriegt mich kein Deiberin. Steigst infidel und munter, plötzlich spürst du Atemnot, fährst du bis zum Zoo hinunter, steigst aus und bist du tot. Nee, ich sag schon, von dem Leben hat man ja nicht wie Verdruss, weil man die verfluchten Dinger immer zu verschlucken muss. Alle Tage muss man lesen, wie das Kleinzeug uns bedroht und wir großen Lebewesen fallen um, schwapp, mausetot.
Ja, Siegen, von dem kommt der nächste Text. Ja, wir sind in der Zeit, die Golden 20er. Die Kabarets, die Städten, in denen gesungen, vorgetragen wurde, schießen nur so aus dem Boden. Der Berliner Schlager, wir kommen dann noch drauf, gewinnt plötzlich in ganz Deutschland Ruhm. Ist alle, die sich plötzlich mit Berlin, als Berliner, mit Berliner Flair umgeben, schaffen Musikstücke, Claire Waldorf, nenne ich in dem Zusammenhang, Otto Reuter. Es war eine Zeit des Kabarets, der Musik und auch des Vorgetragenen. Es gab die Form des literarischen Kabarets. Ich wollte gerade sagen Mehring. So, und Sigmar Mehring, das ist der Vater von Walter Mehring. Ja, was ist über den noch zu sagen?
Über Sigmar Mehring, das war auch ein sehr damals häufig zu lesender Redakteur, des Ulk. Das ist eine Beilage des Berliner Tageblatts, also der damals großen
Entlehnt sich
Zeitung.
Der, ja. Unsinn, Leichtsinn und Kneipsinn, das ist dann zusammen mit dem Ulk, so entstand diese Zeitschrift, die teilweise unter Tucholsky immer wieder politisch wurde, aber das, ja.
Genau, und
Komplementierwurf.
Also in dieser Zeitung war auch regelmäßig berlinische Gedichte, meistens waren das die Witzlieferanten und hier jetzt ein Gedicht, auch ein Typus zeigt die Berliner Marktfrau und gleichzeitig ihr Komplimentierbuch ist das quasi, ein Komplimentierbuch war sowas, was man heute Knicke nennen würde, so ein Benimmbuch.
Aus dem Komplementierbuch der Fischhändlerin Juste Kiekebusch in der Markthalle 4. Wir sollen die Rob sind? Na, ihr wisst es, wieder sollen ihr Laber. Weil hier kein Geschäft nicht ist, schiebt man's auf den Standinhaber. Weil man, was hier rumläuft, nicht leicht vor Baronin tauft. Hätten wir als grobe Sorte? Wir sollen die Rob sind? Hast du Worte? Schleicht da so eine Funzel rum, kickt nach hier und kickt nach dem. Und ich passe nur wie dumm, will sie Säfe oder Riven? Fische hab ich hier, Madame. Und sie zieht vor Reber stramm. So eine Olle Jans, erklär ich. Aber Job sind. Ach, wo wär ich? Kommt eine andere angepest. Was kost dies und was kost jenes? Sagt mir, dass sie Doktorn heißt und verlangt was extra Schönes. Und ich komm ja vor wie ein Lump, plötzlich heißt, sie will's auf Pump. Auch noch pumpen, leck du Honig, ruf ich. Aber Job? Mann, so nicht. Wieder einer ist nicht recht. Wie ich oft jetzt weib mir freie. Hab ich Schleie, will sie Hecht. Hab ich Hecht, dann will sie Schleie. Schließlich fragt sie, ist der frisch? Doch, da schieb ich über den Tisch. Fort, sonst gibt's mal in die Flanke. Aber die Rob sind? Nee, kein Gedanke. Nur kommt einer angeschwurft, Samt und Pelz und Lack hier loschen. Und so handelt, ist sie kurft. Stundenlang um den halben Groschen. Wie ich wiege, meinst du druff? Stimmt's hier wicht? Da muck ich auf und ich renn ihr an wie ein Stier. Aber die Rob sind. Nicht Trian. Nicht wie wir. Sticht man täglich mit dem Mang, links bei Wild und rechts beim Käse und beim einen Fischgestank, woll, dann steigt's ihn in die Nase. Wenn uns der und jener Knopp groß verklatscht, wir sind zu Job. Schweinebande, Hundsgemeine. Job, dazu sind wir zu feine.
Ja, wir kommen auch langsam dem Ende näher. Sigmar Mehring war, wie gesagt, der Vater des dann auch heute noch bekannteren Walter Mehring. 10 Jahre später hat der dann dieses Gedicht geschrieben, was auch damals ein bekanntes Lied war.
Wurde. Ja.
Oder wurde. Also wir befinden uns jetzt schon am Anfang der goldenen 20er Jahre. Wo es die großen Kabarets auch gab, da hat Friedrich Holländer die Musik zugeschrieben und vorgetragen wurde es dann von Paul Grätz, einem damals sehr bekannten Komiker. Heimat Berlin. Die Linden lang, Galopp, Galopp, zu Fuß, zu Pferd, zu zweit. Mit der Uhr in der Hand, mit dem Hut auf dem Kopf. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Man knutscht, man küsst, man boxt, man ringt. In Pneu zerplatzt, die Taxe springt. Mit einmal kracht das Mieder. Und wer in Hahnensee geschwurft, geschwitzt, hat ihm die Nase lauf, der fährt immer mal wieder mit der Hand über den Alexanderplatz, Neuköllner und Kassube, von Nepp zu Nepp in Einskersatz, rinn in die gute Stube, mach Kasse, Mensch, die Großstadt schreit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Hier kläfft's Hurra, hier äfft der Mob, das Gift und Jalle speit. Revolver in der Hand mit dem Helm auf dem Kopf, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ihr dreht, ihr knufft, ihr schleift, ihr hängt, Minister sein, ihr schenkt, von hinten brüllst nieder. Und wer sich eine Oase kurft und zukickt wie der Haselhof, der fährt immer mal wieder mit der Hand über den Alexanderplatz. Und Trumpf ist Gassenbube. Von rechts bis links in Einskersatz, renn in die gute Stube. Der nächste Herr, die Großstadt schreit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Im Globetrott, mach Stopp und fährst du noch so weit. Billett in der Hand, mit dem Fetz auf dem Kopf, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Der Mensch verduft, die Panke stinkt, kehrt Marsch, die Berliner winkt, da zuckst durch alle Glieder. Denn wer nun mal mit Spree getroft, durch alle Länder wehgeloft, der fährt immer mal wieder mit der Hand über den Alexanderplatz, den Pharosplan im Schube, New York, Berlin, in Einskersatz, renn in die gute Stube, da habt ihr mich, die Großstadt schreit, neue Zeit, neue Zeit, neue Zeit.
Ja, wir sind immer noch...
Ja, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ja, wer mehr hören will. Gut.
Also mein Lieblingsgedicht möchte ich
noch
lesen.
Das machst du noch, klar. Aber wir können schon mal sagen, dass man erstmal diese auch sehr schön in Bärenfell-Haptik eingebundene Buch bei der anderen Bibliothek kaufen kann. Oder hier zum Beispiel jetzt gleich, da würden wir es auch noch durch unsere Schriften unverkäuflich machen. Und morgen lesen wir noch mal etwas länger, abendfüllend quasi in der Buchhandlung Seitenblick um 19.30 Uhr.
Ja, und das liest du jetzt hier.
Das lese ich.
Also es gibt das Gedicht, was jeder kennt, was mich übrigens überrascht hat, aber jetzt, wir sind pünktlich fertig. Als ich ihn begleitet habe, als er, weiß nicht, ob das recht ist, aber egal, als er Kartoffeln gekauft hat auf dem Markt, dann hat der Kartoffelverkäufer angefangen, ich sitze da und er ist ein Klopp. Da hat das ganze Gedicht auswendig gekonnt. Und dann gesagt, hast du dem das beigebracht? Nee, hat er gesagt, das kannte
das kennt
er.
In Berlin ja jeder.
Und das kennt in Berlin jeder. Und natürlich durfte dieses Gedicht in unserer Anthologie nicht fehlen. Und wir haben dann versucht, dem Ganzen einen Verfasser oder einen Verfasser zu finden, weil es muss ja irgendeiner geschrieben haben. Aber das war eigentlich kaum möglich.
Ja, es taucht, weil alle denken, das wäre auch so Volksmund, aber es taucht tatsächlich im avantgardistischen Kontext das erste Mal 1924 an fast versteckter Stelle im Europa-Almanach auf, den Karl Einstein mit herausgegeben hat. Und möglicherweise hat er das sogar geschrieben, auch wenn er das einem gewissen Jean de Bourgeois zuschreibt. Hans der Spießer. Icke. Ich sitze da und esse Klops. Auf immer Klops. Ich kicke, staune, wundere mir. Auf immer jetzt so auf die Tür. Nanu, denk ich denk, nanu, jetzt ist sie uff, er schwarze zu. Und ich gehe raus und blicke, und wer steht draußen? Icke. Ja, also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
So, einen Tag zu drücken.
Haben wir denn noch Zeit? Ich glaube, wir müssen
wir haben noch 2 Minuten.
Wir
haben noch zwei okay. Minuten. Dann lese ich noch, also es gibt ein Gedicht, ich erkläre, ich muss über Tucholsky nicht sagen, das ist von Tucholsky und heißt Mutterns Hände. Und die erste Mal.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.